Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi möchte ich jeden Einzelnen begrüßen, auch an diesem Sonntagmorgen. Ich sehe, wir haben Gäste unter uns, Familie Banuku, ja, so ist richtig, Dieter und Johanna mit den Kindern, Magita ist da. Ja, seid alle herzlich willkommen, auch diejenigen, die online zugeschaltet sind. Ja, wenn wir nach draußen sehen, dann sehen wir, ja, trübes Wetter. Es regnet und es ist ein Wetter, wo mir nicht so angenehm ist. Aber auch geistig in der Welt ist es auch so, denke ich, ja, auch trüb. Und wir sehen die ganzen Probleme in der Welt, die Kriege, die Erdbeben überall. Und wir als Gläubige dürfen wissen, dass unser Herr bald kommt. Aber interessant ist, wenn man so nach draußen sieht und den Regen sieht, mir ist aufgefallen, wo wir hierher gefahren sind, da haben wir einen Regenbogen gesehen. Und das ist ja die Zusage Gottes, dass er nicht wieder die Erde richten wird oder vernichten wird durch Wasser. Und das ist ein Gedanke, den Gott hat. Und das hält er ganz gewiss, denn wir wissen, nach hinter jeder Wolke, da ist auch wieder Licht und Sonne. Und Jesus ist ja unser Licht und unsere Sonne. Ja, und umso dankbarer dürfen wir sein, dass wir auch heute Morgen unter das Wort Gottes kommen dürfen. Ja, ich hatte mir lange überlegt, was für ein Thema ich nehmen soll. Und da ist mir eines in den Sinn gekommen. Wir haben ja das Wort Gottes unter uns. Ja, und das ist auch ein Geschenk. Es ist eine Gnade. Das war nicht immer so, dass man nachlesen konnte, was der Wille Gottes ist, was sein Plan mit uns, mit den Menschen ist. Aber wir haben die Möglichkeit heutzutage, jeder, dass er in der Bibel nachliest, dass wir ja erfahren dürfen, was Gottes Wille für uns ist, was Gottes Wille für die Welt ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ganz viele Geschichten, die aneinander angereiht sind. Und ja, für manche ist die Bibel einfach ein Buch mit vielen Geschichten oder an eine Aneinanderreihung von Büchern mit verschiedenen Geschichten. Für manche sehen sie da einen gewissen Sinn dahinter. Für andere ist es ein moralisches, ein ethisches Buch, wo man gewisse Lehren draus ziehen kann. Aber wiederum für andere ist es so, dass die Bibel das Wort Gottes ist und es ist lebendig, weil das Wort Gottes ist Jesus selber und er ist der Herr aller Herren. Und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir den Willen Gottes sehen mit dem Volk Israel ganz speziell. Und wir wissen auch, wie es enden wird, aber wir sehen auch den Willen Gottes mit den Menschen. Und ja, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es so, dass man vielleicht auch einen tieferen Sinn dahinter sehen kann. Und diesen Gedanken möchte ich heute Morgen verfolgen. Und zwar die Frage lautet, gibt es einen größeren Zusammenhang in der Bibel, in den Büchern, oder ist es nur so ein Erzählen von Ereignissen, die geschehen sind? Oder gibt es eine Gemeinsamkeit? Und ich denke, diese Gemeinsamkeit ist Jesus Christus. Ja, also Jesus Christus ist, glaube ich, in jedem Buch und in jeder Geschichte, die erzählt wird in der Bibel, erkennbar. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, dass wir diesen Blick haben, dass wir durch die Brille Jesu Christi ja die Bibel vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen, dass wir sie so anschauen, dass wir überall Jesus darin erkennen. Denn Jesus selber hat ja nach seiner Auferstehung, also nachdem er gekreuzigt wurde und auferstanden ist, hat er seinen Jüngern gesagt in Lukas Evangelium 24, Vers 24, er aber sprach zu ihnen, also zu den Jüngern, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was geschrieben steht im Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Also alles, was eigentlich im Alten Testament, ja, das bezieht ja mit ein das Gesetz, also die fünf Bücher Mose, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen, also im ganzen Alten Testament muss ja das erfüllt werden, was über Jesus geschrieben steht. Und auch zu den Emmaus-Jüngern sagte auch Jesus und erklärte ihn von Anfang an, von Mose an, alles, was über ihn geschrieben steht. Ja. Und daraufhin sagten die Jünger, ja, brannte nicht unser Herz in uns. Ja. Also diese Erkenntnis, wenn wir sehen, dass das ganze Wort Gottes eigentlich nur auf eins hinaus ist, auf Jesus Christus. Und somit ist die Bibel nicht nur eine Ansammlung von verschiedenen Geschichtsbüchern, sondern es ist eine wunderbare große Geschichte, in dem alles erfüllt wird auf Jesus hin. Und deshalb dürfen wir wissen, dass das Alte Testament eine Vorschattung ist auf Jesus Christus und im Neuen Testament hat sich dann alles in ihm erfüllt. Und so eine Vorschattung möchten wir auch heute Morgen betrachten, und zwar über Mose. Mose war ja der Führer, der Anführer, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat auch die ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben. Also Mose ist ein bekannter Name und der bekannte Name für die Juden, für Israel. Und kann es etwa sein, dass Mose auch so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Prototyp, eine Vorschattung auf Christus ist? Kann es sein, dass wenn wir ja die ganzen Geschichten in Verbindung mit Mose, dass wir da Christus finden? Und ich denke, jeder, der das Alte Testament und die Bibel liest, die kann diese Parallelen zwischen Mose und Jesus oder Christus sehen. Und wenn wir nur an Mose und an Jesus Christus denken, zum Beispiel an ihre Kindheit, da sehen wir ganz viele enge Parallelen. Mose ist ist geboren worden in Ägypten und ja, zu der damaligen Zeit hatte sich das Volk der Juden, Israel, sehr vermehrt und wurde mächtig und es wurde dem Pharao ungeheuer und er hat um seine Macht gefürchtet und deshalb wollte er, dass alle Männlichen, also jeder Junge, der geboren wird, dass sie getötet wurden. Ja, und diesen Auftrag hat er auch den Hebammen gesagt, sie sollen gucken, wenn es ein Mädchen ist, darf es leben, ist es ein Junge, soll es sterben. Ja, jeder Sohn, der geboren wird, soll in den Nil geworfen werden. Jede Tochter aber lasst am Leben. Ja, das finden wir im zweiten Buch Mose. Und ich möchte jetzt ein paar Verse lesen zu der Geburt Mose. Die finden wir im zweiten Buch Mose ab Kapitel 2, ab Vers 2. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang, also Mose. Und als sie nicht länger verbergen konnte, nahm sie ihn und legte ihn in ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schiff am Ufer des Nils. Seine Schwester, also Miriam, aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerin am Ufer des Nils hin und her ging. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, also sie hat auch ganz schnell geschaltet, Miriam hier, hat weise gehandelt, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharaos antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharaos sagte zu ihm, Nimm dieses Kind mit und still es für mich, dann werde ich dir den Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Also wir sehen hier, wir kennen alle die Geschichte, dass Mose in so einem Korb auf den Nil ausgesetzt wurde, in der Hoffnung, dass er überleben wird. Und die Tochter des Pharaos findet ihn. Und sie zieht ihn dann auf wie ihr eigenes Kind. Und da sehen wir auch die Parallele zu Jesus. Mose ist in einer Zeit zur Welt gekommen, als er verfolgt wurde, als man alle Jungs vernichten wollte. Ja? Der Pharao wollte alle Jungs töten. Und so war es auch bei Jesus. Ja? Das lesen wir in Matthäus Evangelium Kapitel 2. Da ist die Geschichte von Jesu, als er geboren wurde. Matthäus Kapitel 2, ab Vers 13. Matthäus Kapitel 2, ab Vers 13. Als sie aber hingegangen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was durch den Herrn geredet worden ist, durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da grimmte Herodes sehr, als er das sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Also auch hier sehen wir die Parallele. Zum einen Mose wurde ja nach seinem Leben getrachtet, sollte eigentlich sterben, genauso auch Jesus. Auch ihn wollte Herodes umbringen, ja, weil er auch um seine Macht, um sein Königtum gebangt hat. Also Mose wurde verfolgt sozusagen von einem heidnischen König, vom Pharao, ebenso auch Jesus. Er wurde auch verfolgt von Herodes. Beide überlebten aber dieses Massaker der Kindstötung. Mose überlebte, indem er tiefer nach Ägypten hineinging, ja, also von der Umgebung seiner Geburt bis hinein in das Haus des Pharao, zu der Tochter des Pharao, und wächst sogar bei ihm auf und lernt alles, was die Ägypter damals wussten, die Sprache, die Gebräuche, ja alles hat Mose gelernt. Er wurde ja wie ein Ägypter dann behandelt. Und ebenso auch Jesus. Auch Jesus flieht nach Ägypten, um vor dem Herodes zu entkommen. Und bleibt dort eine gewisse Zeit lang. Also wir sehen hier die Parallelen zwischen Mose und Jesu. Beide fliehen nach Ägypten. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, dieses Zitat, aus Ägypten habe ich dich gerufen. Das ist eigentlich eine Prophezeiung aus Hosea 11, Vers 1. Damit ist, glaube ich, in erster Linie zwar das Volk Israel gemeint, dass Gott sein Volk aus Israel herausgerufen hat, weil Israel ist der Erstgeborene Gottes. Aber es stimmt auch überein für Jesus selber. Also auch da sehen wir, dass das eigentlich sehr gut zusammenpasst. Aber wir sehen auch, dass beide, nachdem sie in Ägypten eine Zeit lang waren, gehen sie auch wieder aus Ägypten raus. Und zwar sehen wir, dass Mose, nachdem er aufgewachsen war in dem Haus des Pharao bei der Tochter und alle Gebräuche gelernt hat und eigentlich alles hatte, was er wollte. Er hatte Reichtum, er hatte Macht, er hatte Ansehen und dennoch eines Tages verlangt es ihn, nach seinen Brüdern zu sehen. Und interessant ist, wie bei Jesus auch, dass er auch zweimal auf diese Welt kam oder kommt. Einmal kam er als Knecht und einmal wird er nochmal kommen als Herr der Herren. Ebenso auch Mose. Mose ist auch zweimal zu seinen Brüdern gegangen. Einmal, da wo er ungefähr 40 Jahre alt war, wo er nach seinen Brüdern sehen wollte, zu sehen, wie es ihm geht. Und dann das zweite Mal, als Gott ihn schickt, um er als sein Diener, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausholt. Und interessant ist, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da lesen wir in Apostelgeschichte 7, da zählt ja Stephanus auf, kurz bevor er gesteinigt wird, die ganze Geschichte Israels, ja. Also wie Gott gehandelt hat mit seinem Volk. Und ich möchte lesen Apostelgeschichte 7, ab Vers 23. Und da erzählt nämlich Stephanus. Als er aber im Alter von 40 Jahren erreicht hatte, also Mose, kam es ihm in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen. Genauso wie Jesus auch. Auch er kam in diese Welt das erste Mal. Und als er einen Unrecht sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihm durch seine Hand Rettung gab. Sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten, und trieb sie zum Frieden, indem er sagte: Ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber den Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber floh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Also wir sehen hier, Mose ist eigentlich geschickt worden von Gott. Ja, wir haben es gelesen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung geben sollte, aber sie haben es nicht verstanden. Ist es nicht genauso auch bei Jesus, dass er, wo es das erste Mal kam in dieser Welt, um sein Volk zu erlösen, die meisten Menschen oder sein Volk, die Juden zumindest, der größte Teil davon, sie haben es nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass er gekommen ist, um sein Volk zu erretten. In unserem Text hier heißt es ja, der angegriffene Israelit, der sagt zu Mose: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns eingesetzt? Also wer gibt dir die Macht dazu, dass du unser Oberster und Richter seist? War es nicht so ähnlich auch bei Jesus? Kam er nicht in diese Welt und man wollte nichts mit ihm haben, nichts zu tun haben? Und sozusagen kann man auch fragen: Wer hat Jesus ja als Obersten über uns gesetzt? Ja, man wollte ihn einfach nicht haben. Also wir sehen hier, Mose kommt zu seinen Brüdern und was erfährt er? Ablehnung. Genauso wie Jesus auch. Aber daraufhin, wenn wir weiterlesen im 2. Mose 2, Vers 15, da heißt es: Der Pharao hörte von dieser Sache und suchte Mose umzubringen. Also nachdem der Pharao gehört hat, dass Mose einen Ägypter umgebracht hat, trachtete er auch nach seinem Leben. Und was macht Mose daraufhin? Mose geht weg aus Ägypten, er flieht in das Land Midian, also in die Wüste. Und Midian war eigentlich ja, ein Land der Heiden, eigentlich könnte man sagen. Und da sehen wir auch wieder die Parallele zu Jesus. Jesus kam auch in diese Welt, aber die Leute wollten ihn nicht haben. Und er ist auch außerhalb der Stadt gekreuzigt worden. Wenn wir weiterlesen in 2. Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 15, da heißt es: Und der Pharao hörte die Sache und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian 7 Töchter, die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf und half ihnen und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er: Warum seid ihr heute so früh gekommen? Sie antworteten: Ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit. Und er hat sogar eifrig für uns Wasser geschöpft und die Herde getränkt. Da sagt er zu seinen Töchtern: Und wo ist er? Warum habt ihr denn den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, damit er Brot mit uns isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau. Die gebar sei einen Sohn, und er gab ihm den Namen Gershom, indem er sagte: Ein Fremder bin ich in einem fremden Land. Also wir sehen hier, Mose floh in das Land Midian und kommt an einen Brunnen. Und da sind 7 Töchter von diesem Priester, die wollen Wasser schöpfen. Also sie brauchen Wasser für sich und für die Herde, für die Tiere. Aber sie werden verdrängt und Mose kommt ihnen zu Hilfe. Ja, er hilft ihnen und gibt ihnen Wasser, den Töchtern und auch für ihr Vieh. Und daraufhin kommen sie schnell zu ihrem Vater. Und ja, vielleicht müssen wir uns vorstellen, der Mann, der hat 7 Töchter. Und damals war es ja so, dass die Töchter ja eigentlich schnell verheiratet werden sollen. Ja, und da treffen sie auf so einen Mann, der ihnen hilft, und sie lassen ihn einfach draußen stehen. Deshalb verwundert sich der Vater und sagt: Warum habt ihr ihn stehen gelassen? Ja, bringt ihn sofort rein. Ja, so eine Gelegenheit kann man sich ja nicht entgehen lassen. Und daraufhin kommt er und, ja, wie wir es gelesen haben, er bekommt die Tochter Zipora zur Frau. Ja, sowas Ähnliches können wir auch bei Jesus lesen. Denn Jesus kam auch in diese Welt, um den Menschen Wasser zu bringen. So wie Mose diesen Töchtern Wasser gegeben hat, so ist auch Jesus gekommen, um uns lebendiges Wasser zu geben. In Matthäus 23, Vers 17 sagt Jesus: Wehe aber euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, die hineingehen wollen, und die hineingehen wollen, lasst die auch nicht hinein. Also ebenso wie auch diese Hirten, die Töchter nicht schöpfen lassen wollten, so ähnlich war es auch zu der Zeit Jesu, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja, die haben eigentlich das Reich der Himmel verschlossen. Ja, sie haben sozusagen kein lebendiges Wasser den Menschen gegeben. Aber Jesus ist gekommen, um uns das lebendige Wasser zu bringen. Und in Offenbarung 21, Vers 6 sagt er, da sagt Jesus zu ihnen: Es ist geschrieben, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens Wasser geben. Also demjenigen, der Durst hat, der sich sehnt nach diesem lebendigen Wasser, nach der Ewigkeit, will Jesus Wasser geben. Und zwar, wie will er es geben? Umsonst. Ja. Er will das Wasser des Lebens geben, umsonst. Und in Offenbarung 22, Vers 17 sagt er: Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wer dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also auch hier sagt der Geist Gottes und die Braut, die Gemeinde, zu der Welt eigentlich: Wer dürstet, der soll kommen. Bei Jesus, da ist wirklich Wasser des Lebens, und zwar umsonst. Man braucht es nicht bezahlen. Und interessant ist auch in diesem Zusammenhang, können wir lesen in Johannes 7, Vers 37 und 38. Und zwar, das war an diesem Laubhüttenfest, das dauert ja 7 Tage, und am 7. Tag geschieht nämlich folgendes Ereignis in Jerusalem. An dem letzten, den großen Tag des Festes, also des Laubhüttenfest, aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Und Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe, also vom Inneren, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, vielleicht muss man noch erklären, wie es da diesen Zusammenhang gab, den Jesus hier gesagt hat. Also das Laubhüttenfest war am Höhepunkt, der 7. Tag. Und an jedem Tag, also es gab die Gesetze, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, aber die Juden, die haben noch eigene Gesetze oder eigene Rituale nebenher dazu getan. Und eins davon war, dass sie jeden Tag ging der Priester zum Teich Siloa, nahm eine Kanne Wasser und ist hoch zum Tempel gegangen und hat es ausgegossen. Das hat er jeden Tag gemacht, 6 Tage lang in Folge. Und jedes Mal, wenn der Priester das getan hat, dann hat die Menge Psalmlieder gesungen. Ja? Meistens Psalmlieder von Psalm 113 bis Psalm 118. Also sie haben eigentlich Gott gelobt und eigentlich in diesem Lob auch den Messias erwartet. Ja, das waren Psalme, die auf den Messias hinwiesen. Also jeden Tag hat er immer eine Kanne geschöpft und oben am Tempel ausgegossen. Und am 7. Tag, am Höhepunkt, steht dann Jesus auf zur perfekten Zeit und sagt eigentlich auf Antwort daraufhin, dass die Juden ja den Messias erwarten auf die Erlösung, da sagt er: Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Ja, also er möchte das lebendige Wasser geben, und zwar jedem umsonst. Ja, wenn wir jetzt die Parallele wieder zu Mose lesen, wem hat Mose zuerst Wasser gegeben? Ja, es war den Töchtern aus Midian, also sozusagen auch Heiden, ja, also nicht Juden, hat er zuerst das Wasser gegeben. Also er hat zuerst geschöpft für die Töchter dieses Priesters. Und so was Ähnliches lesen wir auch in der Apostelgeschichte, ja, nachdem das Evangelium verkündigt worden ist und die ersten Apostel und auch Johannes und auch der Apostel Paulus, die haben immer zuerst versucht, das Evangelium den Juden zu bringen. Ja. Das war auch eine Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Zuerst sollen sie in Jerusalem predigen und dann immer weiter bis in die ganze Welt. Und sie haben das Evangelium den Juden gepredigt, aber die meisten haben es nicht angenommen. Ja? Genauso auch Paulus. Und in Apostelgeschichte 18, Vers 6, da gibt es so eine Art Wendung in der Evangeliumsverkündigung. Und zwar wird das Evangelium dann mehr Richtung den Heiden, also den Juden, Nicht-Juden, verkündigt. Und das sagt nämlich Paulus, weil die Juden das Evangelium nicht angenommen haben, dass er jetzt seine Kleider abschüttelt von dem Staub und das Blut komme auf euer Haupt. Ich bin rein von nun an und ich gehe zu den Nationen. Das sagt Paulus, ich glaube, den Korinther war es, ja, dass er jetzt zu den Nationen geht. Und dieses Beispiel nimmt Jesus selber auch auf, ja, wo er erzählt von dem Beispiel von Elia und Elisa, dass in dieser großen Dürrezeit, da ist Elia auch zu einer Witwe gegangen von den Heiden, obwohl es viele Witwen gab, bestimmt auch in Jerusalem und in Israel. Aber er ging nach außen zu einer Heidin. Und auch da sehen wir, dass auch die Mitheiden, also die Heiden auch Miterben des Evangeliums sein werden. Eine andere Parallele zwischen Mose und Jesus oder eine Vorschattung, die Mose auf den Christus hatte, sehen wir bei seinem zweiten Kommen. Ja? Mose ging ja das zweite Mal zu seinen Brüdern, ja? Nachdem er 40 Jahre lang als Schafshirte oder als Hirte gearbeitet hat, hat Gott ihn berufen, um ihn zu schicken, sein Volk aus Ägypten ja, rauszuholen, zu führen. Also das zweite Mal kam auch Mose zu seinen Brüdern. Und ebenso wird es auch sein, dass Jesus das zweite Mal auf diese Welt kommen wird. Und das zweite Mal war so, dass als Mose zu dem Volk Israel nach Ägypten ging, da kam er auch mit vielen Plagen. Und diese Plagen, die lesen wir auch bei dem zweiten Kommen Jesu. Also bevor Jesus kommen wird, das zweite Mal, wird es viele große Plagen geben, die genauso parallel sind zu den Plagen, die Mose hatte. Teilweise sind sie nur beschränkt, aber teilweise kommen sie so wie bei Ägypten übers ganze Land. Auch hier sehen wir Parallelen. Und, aber wir sehen auch eine andere Parallele zwischen Mose und Christus von seiner Art, wie Mose und Christus waren. Und zwar im 4. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3, da heißt es über Mose, dass der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Ja, wie äußerte sich diese demütige Haltung bei Mose? Mose hatte eigentlich alles, wie schon erwähnt, er hätte im Haus des Pharao ein herrliches Leben führen können, aber ihn hat es gezogen zu seinen Brüdern, er wollte die Gemeinschaft zu seinen Brüdern haben. Und genauso sehen wir auch bei Jesus selber. Auch er selber hatte eigentlich alles. Er ist der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Er war in der Gegenwart Gottes, hatte alles. Ja. Er hatte Macht, er hatte Ansehen. Ja, eigentlich, das, er ist Gott selber im Prinzip. Er ist Gott selber. Aber dennoch lesen wir etwas von seiner demütigen Haltung. Von seiner Gesinnung, wie Jesus selber ist. Und zwar, wenn wir lesen in Philipper Kapitel 2, ab Vers 5, da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, nach der Gestalt, wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also auch hier sehen wir diese Parallele zwischen Mose und Jesu. Nun natürlich bei unserem Herrn Jesus ist es eine viel größere Steigerung. Aber wir können diese Vorschattung durch Mose auf Christus sehen. Ja, Christus, der in der Gestalt Gottes war, ja, hat sich selbst entäußert. Das heißt, er hat alles aufgegeben, um auf diese Erde zu kommen, um letztendlich zu sterben für uns. Ja. Und nicht einen einfachen Tod, sondern den Tod am Kreuz, den grausamsten Tod eigentlich. Ja, Jesus war selber von Herzen demütig. Ja, wenn wir weiter diese zwei Personen betrachten, dann sehen wir auch, dass beide ja, Bundesschließungen, Bundesschlüsse oder zwei Testamente ja, gebracht haben. Und zwar in 2. Buch Mose, Kapitel 24, da lesen wir, wie Gott mit Mose diesen Bund des Gesetzes geschlossen hat, ja, wo Gott ihm diese 10 Gesetze gegeben hat am Berg von Sinai. Und dieses Gesetz oder dieser Bund sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass wenn man dem Gesetz gegenüber gehorsam ist, so wird man gesegnet. Also wenn man nicht gehorsam ist, dann wird man verflucht. Also wir sehen auf der einen Segen, aber auch Fluch. Ja, wenn man das Gesetz erfüllt, dann wird man leben. Wenn man das Gesetz nicht erfüllt, ja, dann stirbt man. Und Paulus sagt in Römer 10, Vers 5, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Ja, also wenn man das ganze Gesetz halten würde und könnte, wäre man vor Gott gerecht. Der Mensch, der diese Dinge getan hat oder tun wird, wird leben. Also wir sehen hier, tust du gewisse Werke, dann wirst du leben. Und im Neuen Testament heißt es ja, dass das Gesetz an sich ist ja nichts Schlechtes, ist sehr gut, aber wir Menschen können es nicht erfüllen. Und deshalb ist das Gesetz eigentlich ein Zuchtmeister, ein Lehrmeister auf uns, dass wir eigentlich im Spiegelbild des Gesetzes, ja, dass wir uns selber erkennen. Und weil wir uns erkennen, dass wir das Gesetz Gottes nicht halten können, dass wir sündhafte Menschen sind, dass wir immer wieder fallen und immer wieder gegen Gottes Gebote sündigen, deshalb brauchen wir Jesus. Und deshalb kam Jesus in diese Welt, um einen anderen Bund zu schließen. Und dieser Bund wurde schon in Jeremia Kapitel 31, Vers 31 prophezeit. Weil da heißt es, hier, es kommen Tage, da wird Gott einen anderen Bund schließen mit Israel, mit dem Volk der Juden. Nicht so einen Bund, wie er ihn geschlossen hat mit Mose, sondern einen anderen, in dem er ihr Gesetz auf ihr Herz und auf ihr Innerstes legen wird. Ja? Und das ist durch den Geist Gottes. Und ja, diesen neuen Bund, den dürfen wir auch nachher, wenn wir Abendmahl feiern, daran gedenken, ja, dass Jesus kam und diesen neuen Bund ja eingesetzt hat. In Lukas 22, Vers 20 heißt es, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also es ist nicht ein Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, tue dies, dann wirst du leben, sondern ein neuen Bund, ein Bund der Gnade. Jesus kam in diese Welt, um alles zu erfüllen, was das Gesetz forderte und um für uns die Gerechtigkeit zu erkaufen. Und in 2. Korinther 3, Vers 6, da heißt es, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, also nicht des alten, des neuen, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also wenn man im alten Bund leben will und bleiben will, dann bedeutet es automatisch, dass man stirbt, weil man das nicht erfüllen kann. Aber der neue Bund, der Bund des Geistes, der macht lebendig. Und in Hebräer 8, Vers 6 heißt es, dass Jesus einen besseren Bund durch die Verheißung gebracht hat. Ja, diese Verheißung, die in Jeremia 31 gegeben worden ist, die hat Jesus erfüllt, einen besseren Bund. Ja. Also Mose war eine Vorschattung, aber Jesus hat was Besseres gebracht. Ja, vielleicht fragen wir uns, was hat denn Israel eigentlich getan, um aus Ägypten gerettet zu werden? Was haben sie denn letztendlich getan, dass Gott sie da aus der Sklaverei rettet? Nichts. Gott hat sie durch seine Macht gerettet. Und was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und zwar nicht nur von Sklaverei, sondern von der Sklaverei der Sünde. Wir müssen auch nichts tun. Wir können nichts tun. Ja? Wir sind einfach gerettet durch Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt worden ist, da komponiert Mose ein Lied Und das ist im 2. Buch Mose, Kapitel 15, da ist das Lied von Mose beschrieben. Und da wird eigentlich nur in einem Lied erzählt, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und interessant ist, dass da das Wort Erlösung drin vorkommt. Ja? Gott hat sein Volk erlöst aus Ägypten. Und Mose ist auch ein wunderbarer Fürsprecher gewesen für sein Volk Israel. Immer wieder hat sich das Volk Israel aufgelehnt gegen Gott, obwohl sie so viele Wunder gesehen haben. Und sie wollten sogar einen anderen Gott anstelle von dem wahren Gott setzen, ja, ein goldenes Kalb, um zu sagen, du bist unser Gott, du bist Jahwe, du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Und Mose als dieser treue und demütige Mann setzt sich für sein Volk ein. Er sagt, Mose sagt zu seinem Volk, doch jetzt will ich zum Herrn hinaufziehen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünden erwirken. Und das erinnert uns wirklich wieder an Jesus. Ja? Er ist derjenige, der wahre Sühnung für unsere Sünden bewirkt hat. Wir sehen auch Mose, ja, er opfert sich selber, er sagt zu Gott, tilge mich aus mit dem Volk, ja, oder tilge mich auf und lass das Volk leben, damit ja nicht die Ägypter sagen, ja, dein Wort ist nichts wert und du hältst dich nicht daran, sondern er will sich selber hingeben für sein Volk, für diejenigen, die eigentlich ganz schnell vergessen haben, was Gott an ihnen getan hat. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder sehen wir, dass Israel gefallen ist, dass sie sich auch gegen Mose aufgelehnt haben. Ja, also auch da sehen wir die Parallele zwischen Mose und Jesus. Auch Mose war 40 Tage und 40 Nächte lang auf dem Berg und hat gefastet. Ebenso wie auch Jesus. Jesus hat auch 40 Tage lang gefastet. Und zwar nicht nur für sich selber, für diese Versuchung, die vor ihm stand, sondern wenn wir die Parallele zu Mose sehen, ja, Mose hat für das Volk gefastet, da können wir auch annehmen, dass auch Jesus auch für uns gefastet hat, nicht nur für sich. Ja, immer wieder sehen wir, dass Mose sich für sein Volk einsetzt. Und im 4. Mose 12, die Verse 7 und 8, da sehen wir etwas von der Beziehung von Mose, die er zu Gott hatte. Weil da sagt eigentlich Gott selber über Mose, dass er mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat, ja, also von Auge zu Auge. Und jedes Mal, nachdem er mit Gott geredet hat, da hat sein Gesicht richtig gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes her. Und so eine ähnliche Geschichte lesen wir auch in Matthäus 17. Da ist die Geschichte von der Verklärung Jesu auf dem Berg. Und zwar, da ist Jesus mit seinen drei engsten Jüngern zusammen, mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und sie gehen auf einen Berg und plötzlich erstrahlt Jesus. Ja? Also nicht nur ein bisschen, sondern sein Gesicht ist wie die Sonne und sein Kleid wie das Licht. Und Petrus daraufhin sagt, ja, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns drei Hütten bauen, ja, weil da war Mose und Elia mit Jesu zusammen, alle drei auf einem Punkt. Und Petrus sagt, lass uns eine Hütte bauen für jeden von euch, ja. Also Petrus hat es noch nicht verstanden, dass Jesus viel größer, viel mächtiger ist als Mose. Und gleich darauf kommt er diese Stimme Gottes vom Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Ja, also Jesus ist der Sohn Gottes viel mehr als Mose selber. Ja. Jesus ist wichtiger und größer als Mose. Moses Gesicht, das scheint oder strahlt nach der Begegnung mit Gott, aber Jesus selber leuchtet von sich aus, ja, wie wir es auch immer wieder in der Offenbarung lesen. Mose bringt Israel an das gelobte Land. Aber er kann es nicht ins Land bringen. Ja? Er stirbt draußen in der Wildnis. Jesus vollbringt das Gesetz und bringt uns hinein in das himmlische Kanaan. Also Mose selber bringt uns zwar ran, aber er kann uns nicht, ja? Weil die Verbindung auch zum Gesetz da ist. Jesus bringt uns in das himmlische Kanaan. Letztendlich, wenn wir nachher lesen, Josua bringt das Volk Israel in das Land. Und Josua bedeutet eigentlich nichts anderes als Jeschua, was eigentlich Jesus selber ist. Aber das könnt ihr vielleicht selber dann zu Hause dann die Parallelen lesen. Und warum darf Mose nicht ins gelobte Land? Ja, weil er den Felsen zweimal geschlagen hat und der Felsen ist Jesus selber. Jesus wird nur einmal sterben, nicht zweimal. In Josua 1, Vers 2, da heißt es, Josua, mein Knecht, ist tot, so mache dich nun auf und gehe in das Land. Interessant, Mose ist tot, also jetzt kann plötzlich das Volk Israel mit Josua in das gelobte Land hineingehen. Jesus ist gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Jetzt ist der Weg frei ins gelobte Land, ins himmlische Jerusalem. Mose gab ihnen das Gesetz, das Joch, ja, wie es in der Apostelgeschichte heißt, ein Joch, das sie selber nicht tragen konnten. Jesus trug unser Joch. Mose befreite aus der Sklaverei. Jesus befreit aus der Sklaverei der Sünde. Mose brachte das Gesetz. In Jesus ist die Gnade erschienen und er brachte die Gnade. Mose erhöhte eine Schlange auf einem Stock und jeder, der darauf sah, wurde geheilt. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Ja, diese Schlange auf dem Stock ist das Sinnbild der Sünde. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Mose teilte das Meer in einem Sturm. Jesus stillte das Wasser auf dem See Genezareth. Mose verwandelte Wasser in Blut. Jesus machte Wasser zu Wein. Bei Mose starben 3000 Leute wegen ihrer Sünde. Jesus nährte und sättigte 3000 Menschen und gab ihnen das himmlische Brot. Mose gab das Manna vom Himmel. Jesus ist das Brot des Himmels. Moses gab Wasser aus dem Felsen. Jesus ist der Felsen. Er ist das lebendige Wasser. Mose ist ein Diener Gottes. Jesus ist der Sohn. In Offenbarung 15, Vers 3, da ist etwas sehr Interessantes. Denn da lesen wir von dem Lied des Mose, das ist, was ich schon erwähnt habe, aber von einem anderen Lied, noch von dem Lied des Lammes. Beide vereint, das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das Lied des Mose kam nach dem Auszug aus Ägypten. Das Lied des Lammes kommt vor dem zweiten Kommen Jesu Christi. Und somit sehen wir, dass Jesus gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen. Alles, was durch Mose vorausgesagt worden ist, ist in Jesus erfüllt. Und wenn wir das so sehen, da gibt es bestimmt noch ganz viele Parallelen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe und nicht aufgeschrieben habe. Aber so sehen wir, dass das Wort Gottes, die Bibel, eigentlich eine Vorschattung auf Jesus hin ist. Und alles in allem ist letztendlich auf Jesus gegründet, denn er hat Himmel und Erde gemacht. Und die ganze Geschichte, auch im Alten Testament, da können wir immer wieder Vorschattungen auf Jesus selber sehen. Und ja, das wünsche ich uns, dass wir vielleicht mit dieser neuen Brille ja die Bibel lesen, wo wir immer wieder Vergleiche sehen, die auf Jesus selber hindeuten. Ja. Sei es auch von Abraham, oder Josua oder auch König David, immer wieder sehen wir Hinweise, die auf Jesus selber hindeuten. Der Herr segne uns dazu. Amen.